Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 20. Es ist unsere Entscheidung. Von Andrea Ritter aus Stern Nummer 23 vom 3.6.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Noch immer kriminalisiert das Gesetz ungewollt Schwangere und Ärztinnen. Höchste Zeit, dass sich das ändert. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland gemäß § 218 Strafgesetzbuch grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Information auf der Webseite des Bundesfamilienministeriums. Noch immer haben Frauen in Deutschland nicht uneingeschränkt das Recht, sich gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden. Der Staat verzichtet lediglich unter bestimmten Voraussetzungen auf die Strafverfolgung. Seit 1995 gilt dieser Kompromiss in seiner aktuellen Form, mit weitreichenden Folgen. Vor 50 Jahren unterschrieben tausende Frauen innerhalb weniger Wochen einen im Stern abgedruckten Appell. Wütend forderten sie die Streichung des Paragraphen 218 und das Recht auf eine von Krankenkassen getragene Schwangerschaftsunterbrechung. Was erstaunlicherweise kaum jemand weiß, nichts davon wurde je umgesetzt. Der Satz, ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine, gilt heute unter Wahrung unterschiedlicher Fristen in Frankreich, Irland, Großbritannien, Spanien, Schweden, Italien, in der Schweiz und den Niederlanden. Schwangerschaftsabbrüche sind dort legal und ohne juristische Schuldzuweisungen möglich. Bei uns jedoch gibt es keine Fristenlösung, wie oft angenommen wird. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland gemäß § 218 Strafgesetzbuch StGB grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Das stellt das zuständige Ministerium auf der entsprechenden Internetseite gleich zu Beginn klar. Aber ja, dort werden auch die Ausnahmen genannt. Niemand wird bestraft, wenn die psychische oder physische Gesundheit der Frau schwerwiegend beeinträchtigt ist. Medizinische Indikation. Oder wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt beruht. Kriminologische Indikation. Oder, und jetzt wird es kompliziert, wenn die betroffene Frau sich von einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lässt. Am Ende dieses Gesprächs bekommt sie den erforderlichen Beratungsschein. Ob man ihr dort auch sagt, wo sie den Eingriff machen lassen kann, ist Glückssache. Eine eindeutige Verpflichtung dazu gibt es nicht. Auf jeden Fall muss die Frau sich beraten lassen und 3 Tage warten. Dann darf sie die Schwangerschaft abbrechen, sofern sie einen Arzt gefunden hat und seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind. Bezahlen muss sie selbst, es sei denn, sie kann ihre soziale Bedürftigkeit nachweisen. Konkret ein verfügbares Monatseinkommen unter 1.258 Euro. Das muss sie allerdings vor dem Eingriff erledigen. Danach werden ihr die Kosten von etwa 300 bis 500 Euro für einen ambulanten Eingriff nicht mehr erstattet. Warum ist das so? Weil die deutsche Gesetzgebung sehr darauf bedacht ist, Abtreibungen nicht zu normalisieren. Ein Schwangerschaftsabbruch ist kein medizinischer Eingriff wie jeder andere, sagt zum Beispiel Gesundheitsminister Jens Spahn. Und vor ihm haben das viele andere genauso gesagt. Nur, es gibt niemanden, der so etwas behauptet. Am allerwenigsten Frauen, die einen hatten. Möglicherweise gibt es ja irgendwo in diesem Land eine Frau, die sagt, Abtreibung? Kein Problem, so spare ich mir die Verhütung. Wir haben keine getroffen. Und auch keinen Mann, der das von seiner Partnerin erwartet. Wir haben auch keine Frau getroffen, die morgens feststellte, dass sie schwanger war, mittags abtreiben ließ und sich abends fragte, »Huch, was habe ich nur getan?« Doch genau solche Szenarien schwingen in der Gesetzgebung mit. Wenn man Abbrüche erlaubt, so die Annahme, nehmen Frauen diese Möglichkeit leichtfertig und unüberlegt wahr. Wenn man es ihnen verbietet, machen sie es zwar trotzdem, werden aber wenigstens an die Unrechtmäßigkeit ihres Tuns erinnert. 8 Männer des Bundesverfassungsgerichts haben diese Rechtsprechung erarbeitet. Einer der Richter soll im Zuge der Verhandlungen gar vor Luxusabtreibungen gewarnt haben. Frauen würden sich aus reiner Bequemlichkeit gegen eine Schwangerschaft entscheiden, damit sie ihre Reit- oder Tennisstunden nicht absagen müssen. Man kann sich wohl darauf einigen, dass das ein eigentümliches Frauenbild ist. Wir bejubeln die Argentinierinnen für ihre neu erkämpften Rechte. Wir schütteln den Kopf über den Einfluss der katholischen Kirche in Polen. Dabei gehört auch Deutschland zu den Ländern, die von internationalen Frauen- und Gesundheitsorganisationen seit Jahren als rückständig kritisiert werden. Die NGO Women on Web mit Sitz in Kanada ermöglicht medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche unentgeltlich über das Internet. Die gemeinnützige Organisation arbeitet überall dort, wo das offizielle System eine Barriere darstellt. Seit 2 Jahren auch bei uns. Die Frauen, die in dieser Ausgabe des Stern über ihren Schwangerschaftsabbruch reden, tun das aus denselben Gründen wie die Frauen von 1971. Sie sind wütend. Noch immer haben Frauen nicht das Recht, selbst zu entscheiden. Noch immer gelten sie als Straftäterinnen, wenn sie ihre Schwangerschaft beenden. Natürlich geht wegen Paragraph 218 heute niemand in den Knast. Er wirkt anders. Klar, machen wir mit, haben viele Frauen zu uns gesagt. Es ist wichtig, offen darüber zu sprechen. Und dann kamen doch Zweifel. Bekommen meine Kinder Probleme in der Schule? Was denkt meine Vorgesetzte? Werde ich als militante Babyfeindin abgestempelt? Frauen, die abgetrieben haben, erzählen vom klammen Schweigen im Freundeskreis, von traumatischen Gesprächen, in denen sie überzeugt werden sollten, das Kind auszutragen, von verpfuschten Eingriffen mit bleibenden Folgen, von irrationalen Schuldgefühlen und psychischem Druck. Und vor allem von dem entwürdigenden Gefühl, als erwachsener Mensch nicht einfach einem Arzt sagen zu können, ich möchte das so. Nur wenige Frauen, mit denen wir gesprochen haben, wussten nach dem Testergebnis sofort, was sie machen würden. Die meisten haben sich Zeit genommen. Sie haben sich in das Leben mit einem Kind hineinversetzt, mit ihrem Partner besprochen. Was bedeutet ein Kind? Ein weiteres Kind für uns und unsere Familie. Sie sind ihre Möglichkeiten durchgegangen. Am Ende war für jede von ihnen die Entscheidung klar und richtig. Leicht zu treffen war sie trotzdem nicht. Viele unserer Gesprächspartnerinnen beschreiben sich als privilegiert, weil sie es, abgesehen von demütigenden Situationen, geschafft haben, den gesetzlich vorgeschriebenen Hürdenlauf zu bewerkstelligen. Aber sie fragen sich auch, was ist mit denen, die sowieso schon mit schwierigen Verhältnissen zu kämpfen haben? Bis zu ihrer Abtreibung gingen die meisten davon aus, in einer progressiven und einigermaßen gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Für viele war es das erste Mal, dass sie sich per Gesetz diskriminiert und in eine Rolle gedrängt fühlten. Unter anderem wegen solcher Formulierungen: Sofern es die zumutbare Opfergrenze nicht übersteige, sei Frauen vom Staat die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt, das Kind auszutragen. So steht es in der Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts von 1993. Das juristische Konstrukt der straffreien Straftat trat 1995 in Kraft, nachdem zuvor eine parlamentarisch beschlossene Fristenregel vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden war. Lange galt es als Errungenschaft. Das Urteil fixierte den Schutz des werdenden Lebens im Strafrecht und gewährleistete mit der Beratungsregel gleichzeitig, dass Frauen Schwangerschaften beenden können. Zwar wurde das Beratungsnetz ausgebaut, doch dieser Kompromiss funktionierte nur, weil es genug Ärztinnen und Ärzte gab, die sich um den Eingriff kümmerten. Viele waren in der DDR ausgebildet worden. wo Abbrüche legal waren. Andere hatten sich im Zuge der Frauenbewegung politisiert und taten es aus Überzeugung. Heute führt nur noch etwa einer von 10 Frauenärzten Abbrüche durch. Erstaunlich? Eigentlich nicht. Der Eingriff ist kein obligatorischer Teil der gynäkologischen Aus- und Weiterbildung. Wer ihn erlernen oder sein Wissen erweitern will, muss Eigeninitiative zeigen, denn an den meisten Krankenhäusern kommt er nicht vor. Wenn junge Ärztinnen und Ärzte keine Vorbilder und kaum Berührungspunkte mit dem Thema haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie den Eingriff später auch nicht anbieten, sagt Alicia Bayer bei einem Treffen in Berlin. Vor 1,5 Jahren hat die Ärztin das Netzwerk Doctors for Choice Germany mitbegründet, um dem zunehmenden Versorgungsengpass entgegenzuwirken. Der Verein ist zugleich eine Plattform für gemeinsame gesellschaftspolitische Forderungen. Mit Schwangerschaftsabbrüchen verdient man sich keine Lorbeeren und begibt sich auf juristisch schwieriges Terrain. Wir werden häufig als Aktivistinnen abgestempelt, so Bayer. Manchmal blickt sie sehnsüchtig in Länder wie Schweden, Großbritannien oder Frankreich. Dort ist der Eingriff längst kein ideologisch behaftetes Tabu mehr, sondern eine medizinische Angelegenheit. Paragraph 218 macht Ärzte angreifbar. Sie werden angezeigt und als Kindermörder beschimpft. Sie finden zerstückelte Babypuppen vor ihrer Haustür und Morddrohungen in der Post. In vielen Regionen Deutschlands müssen sie ein extrem dickes Fell haben. Friedrich Stapf, 75, ist das egal. Seit 40 Jahren führt er Schwangerschaftsabbrüche durch. Ebenso lange wehrt er sich vehement gegen Politiker, Kirchenleute oder Vertreter der eigenen Zunft, die meinen, Abtreibung sei Schmuddelkram, den man, wenn überhaupt, nur so erledige. Heimlich und mit einer ordentlichen Portion Schuldgefühl für die Frauen. Stapf könnte längst im Ruhestand sein, doch er findet keine Nachfolger. Darum arbeitet er weiter an 3 Tagen die Woche. Fast ein Drittel aller Schwangerschaftsabbrüche Bayerns werden in seiner Klinik am Stadtrand von München durchgeführt. Etwa 3.000 pro Jahr. Manche Patientinnen kommen von weit her und glauben, sie betreten hier die Vorhölle, sagt Stapf. Er trägt ein Hawaii-Hemd mit grünen Blättern. Als er beim Vorgespräch merkt, wie angespannt die Frau ist, die ihm gegenüber sitzt, sagt er zu ihr, da hinten, in der Ecke, ist der Angsthaufen. Da können Sie alle Sorgen draufwerfen. Er nimmt einen Kugelschreiber, zeichnet eine Gebärmutter auf den Zettel und erklärt Schritt für Schritt, wie bei dem Eingriff das Schwangerschaftsgewebe abgesaugt wird. Danach überreicht er der Patientin eine Tablette mit 200 Milligramm Mifepriston, einem Hormon, das eine Fehlgeburt schon einleitet und den Abbruch am folgenden Tag einfacher und sicherer macht. Wenn Sie es sich anders überlegen, geben Sie mir die Tablette einfach zurück, sagt Stapf. Dann bekommen Sie Ihr Geld wieder und ich erzähle Ihnen, wo man in München einen schönen Kinderwagen bekommt. Die OP findet bei ihm unter Vollnarkose statt und dauert kaum eine Viertelstunde. An diesem Freitag sind es 13 Frauen, die den Eingriff bereits hinter sich haben und im Aufwachraum bei Butterkeksen und Kaffee langsam zu sich kommen. 13 Geschichten, 13 Entscheidungen. Eine 20-Jährige, die gerade ihr Studium begonnen hat. Eine 37-jährige Mutter von 4 Kindern. Eine 30-Jährige, die einen neuen Job anfängt. Eine 28-Jährige, die keine Kinder möchte. Alle haben eine Begleitperson dabei, die meisten ihren Partner. Bei der emotional aufgeladenen Abtreibungsdebatte geht einiges durcheinander. Fangen wir mal mit den Wörtern an. Es gibt Abtreibungsgegner. Sie sind grundsätzlich gegen Schwangerschaftsabbrüche, manche von ihnen aus religiösen Gründen, andere aber auch aus reinem Frauenhass. Ihre Gegenspieler sind deswegen jedoch keine Abtreibungsbefürworter. Niemand fordert, mehr Abbrüche oder weniger Babys. Es geht um das Recht auf selbstbestimmte Familienplanung. Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Deutschland vergleichsweise niedrig. Seit etwa 5 Jahren liegt sie konstant bei 100.000 Abtreibungen pro Jahr. Die Mehrzahl der Frauen, rund 60%, sind Mütter. Fast alle, 96%, haben ihre Schwangerschaft nach der Beratungsregel aus persönlichen Gründen beendet. Abtreibungen gehören wie Geburten zum Leben von Frauen. Von allen Frauen, überall auf der Welt, immer schon. Es gibt kein Pro oder Contra. Es gibt nur die Frage, ob man Frauen kriminalisieren will oder nicht. Als Medizinstudent habe er es noch selbst erlebt, wie Frauen nach illegalen Abtreibungen gestorben seien, sagt Friedrich Stapf. Manche tranken auch Seifenlauge, in der Hoffnung, einen Abort auslösen zu können. Seither kämpft er für die legale und professionelle Durchführung des Eingriffs. Wenn die Strafbarkeit endlich entfiele, würde das auch in Deutschland keinen Abtreibungsboom auslösen. Null. Dass er recht hat, belegen Studien seit Jahrzehnten. Je liberaler die Gesetzgebung und der Zugang zu medizinischer Versorgung, desto weniger Schwangerschaftsabbrüche. Das aus unserer Sicht wohl deutlichste Beispiel ist Kanada. Vor 30 Jahren wurden dort sämtliche Regeln zu Abtreibungen abgeschafft. Eine damals weltweit einzigartige Entscheidung, die bedeutet, Abbrüche werden nicht anders behandelt als Knie-OPs oder andere medizinische Eingriffe. Die Frau geht zum Arzt und bespricht es mit ihm. Theoretisch ist ihr das zu jedem Zeitpunkt erlaubt. Tatsächlich kommt es aber nicht vor, dass Frauen es sich im 8. Monat plötzlich noch anders überlegen. Auch in Kanada werden 90% aller Abbrüche innerhalb der ersten 12 Wochen durchgeführt. Auch beim Wegfall sämtlicher Fristen kommt es außer im Fall einer medizinischen Indikation nicht zu Spätabtreibungen. Natürlich ist auch liberalen Ländern das ungeborene Leben nicht egal. Die Frage ist nur, wie ein Staat vorgeht, um seiner Schutzpflicht nachzukommen. Für oder gegen die Frauen? Aus wissenschaftlicher Perspektive ist die Antwort eindeutig. Verbote verhindern keine Abbrüche. Sie erhöhen nur das gesundheitliche Risiko. Trust women, vertraut den Frauen, ist keine feministische Parole, sondern ein Konzept, das erwiesenermaßen zu besseren Ergebnissen führt. Jeder möchte, dass Babys auf die Welt kommen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, sagt Christina Hähnel. Aber man kann doch die Realität nicht einfach ausblenden. Ich bin ja auch keine Herzinfarkt-Befürworterin, nur weil ich beim Rettungsdienst arbeite. Man merkt es ihr nicht unbedingt an, aber auch die 64-jährige Ärztin aus Gießen ist eine Kriminelle. Ihr Vergehen: Verstoß gegen § 219a. Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Christina Hähnel hat keine Abtreibungen zum Schnäppchenpreis offeriert. Diese Art von Werbung ist Ärzten in Deutschland ohnehin untersagt. Schwangerschaftsabbrüche gehören zu den häufigsten gynäkologischen Eingriffen. Doch bis vor 2 Jahren durften Mediziner nicht darüber informieren, dass sie welche vornehmen. Christina Hähnel tat es trotzdem. Auf der Homepage ihrer Praxis. Sie wurde mehrfach angezeigt und verurteilt. Nachdem ihr Fall international Aufsehen erregt hatte und sogar die New York Times Reporter losschickte, um sich dieses seltsame German Law genauer anzusehen, beschloss die Politik Anfang 2019 rasch eine Reform. Ärzte dürfen den Eingriff jetzt öffentlich benennen. Aber sie dürfen nicht über Details und Methoden aufklären. Der Satz, auch ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch in geschützter Atmosphäre gehört zu unseren Leistungen, ist in Deutschland illegal. Die Berliner Ärztin Bettina Gaber wurde wegen dieser Formulierung im Juni 2019 verurteilt. Gaber und Hähnel haben inzwischen Verfassungsbeschwerden eingereicht. Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Christina Hähnel und ihre Kolleginnen und Kollegen kämpfen nicht gegen das Gesetz, weil sie sich so gern streiten, sondern weil sie seit Jahren erleben, dass ungewollt Schwangere oft regelrecht um Hilfe betteln müssen. Die Frauen werden durch ein gefährliches Nadelöhr geschickt, so Hähnel, dadurch wird der Eingriff unnötig nach hinten verschoben. Wie gut, schlecht und vor allem zügig das vorgeschriebene Prozedere abläuft, hängt von vielen Faktoren ab. Wer in Hamburg oder Berlin wohnt, hat wenig Probleme. In Passau hat der Stadtrat beschlossen, Abtreibungen im städtischen Klinikum zu untersagen. Auf dem Land sieht's insgesamt eher schlecht aus, egal ob katholisch oder nicht. In den vergangenen 10 Jahren ist die Anzahl entsprechender Kliniken und Praxen um über 40% zurückgegangen. Das merkt man auch in den Niederlanden. Wie früher fahren Frauen aus Deutschland wieder nach Holland. Seitdem Christina Hähnel ihren Rechtsstreit öffentlich gemacht hat, kommen immer mehr Frauen zu ihr, die es woanders nicht schaffen. Sie berichtet von Patientinnen, die 10 Ärzte durchtelefoniert haben und sich beschimpfen lassen mussten. Von einer jungen Frau, die über einen dubiosen Verein im Internet falsche Informationen zur Berechnung ihrer Schwangerschaftswochen bekam. Von Medizinern, die sagen, Beratungsschein brauche ich nicht, geben Sie mir einfach 1.000 Euro. Nicht die Ärzte stehen dem Schutz des ungeborenen Lebens im Weg, sondern Notlagen wie diese. Je länger die Anfahrt, je zahlreicher die zu überwindenden Hindernisse, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen ihre Entscheidungen wirklich frei und unbeeinflusst treffen. Vor 25 Jahren ist man in Deutschland zu dem Ergebnis gekommen, dass der Staat ungeborenes Leben nach wie vor am besten mit strafrechtlichen Mitteln schützt. Ob das gelingt, war schon immer fraglich. Heute sind die negativen Folgen dieser Regelung unübersehbar. In vielen Bereichen hat das Recht auf Selbstbestimmung in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Es sei denn, man ist ungewollt schwanger. Der Paragraph 218 ging schon immer an der Lebensrealität von Frauen vorbei. Gesetze sind auch gesellschaftliche Vereinbarungen. Man kann sie jederzeit ändern. Alicia Bayer, 29, Ärztin, Doctors for Choice. Wir setzen uns für die Verbesserung der medizinischen Lehre und Weiterbildung zum Thema Schwangerschaftsabbruch ein. An vielen Kliniken kommt der Eingriff gar nicht vor. Daher können ihn junge Ärztinnen und Ärzte auch nicht erlernen. Sie erfahren nichts über die rechtlichen Besonderheiten oder den Umgang mit Patientinnen. In Schweden beispielsweise ist es völlig klar, dass Abbrüche zum Beruf des Gynäkologen gehören. In Deutschland leider nicht. Maria Astor, 32, Content Creator. Ich hatte mit 19 eine Abtreibung. Das Thema ist immer noch mit Tabus und Fragen verbunden, darum ist es mir wichtig, damit offen umzugehen. Durch die Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten entsteht für Frauen ein medizinischer Versorgungsnachteil. Schwangerschaftsabbrüche müssen ohne gesetzliche Barrieren und ohne Angabe von Gründen möglich sein. Das aktuelle System entspricht nicht unserer modernen Gesellschaft. Jenny Beck, 26, Studentin. Ich wusste ganz genau, dass ich noch kein Kind wollte. Es passte nicht. Es war schlimm, aber es war auch eine Entscheidung für mein Leben. Die Gesetzgebung stellt ein großes Hindernis für ungewollt Schwangere dar. Dadurch wird der Eingriff unnötig erschwert. Christina Hähnel, 64, Ärztin. Ich darf auf der Homepage meiner Praxis nicht über Methoden oder Komplikationen von Abbrüchen aufklären. Das ist absurd und unwissenschaftlich. Mit Verboten verhindert man keine einzige Abtreibung, man gefährdet die Gesundheit der Frauen. Lakshmi Holznagel, 33, Erzieherin. Man sagt zu der Schwangerschaft nein, nicht zu Kindern. Ich habe bereits 2 Töchter. Mutter sein ist eine so große Aufgabe, darüber muss jede Frau selbst bestimmen, ohne auferlegte Schuldgefühle. Denn nur sie kann die Entscheidung treffen. Diana Heinrich, 28, Studentin. Abtreibungen werden oft verzerrt dargestellt. In der Situation selbst ist es wichtig zu wissen, alle Gedanken sind erlaubt und alles, was man fühlt, ist legitim. Das können auch widersprüchliche oder unerwartete Gefühle sein oder nichts von alledem. Ria Zittel, 33, Künstlerin. In Leipzig wusste meine Gynäkologin damals nicht, wo ich einen Abbruch machen lassen kann. Die Adresse der Praxis habe ich dann auf einer Internetseite von Abtreibungsgegnern gefunden. Ich hatte keinen Schwangerschaftskonflikt, ich möchte einfach keine Kinder. Die Beratung sollte freiwillig sein, im Sinne der Schwangeren, die vielleicht unentschlossen sind, aber keine Pflicht. Die Paragraphen 218 und 219a kommen aus einer anderen Zeit. Dass wir heute noch debattieren, ob Frauen selbst darüber bestimmen dürfen, ist eine Schande. Lisa F., 38, Reinigungskraft. Ich habe schon 4 Kinder. Ich konnte es nicht behalten. Nach der OP ging es mir von Tag zu Tag schlechter. Der Arzt meinte aber, es sei alles in Ordnung. Schließlich rief mein Mann den Krankenwagen. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass der Embryo nicht richtig entfernt worden war und mich innerlich vergiftete. 6-mal musste ich seitdem operiert werden. Der Arzt hat seinen Fehler bis heute nicht eingestanden. Hätte ich mich damals besser über Ärzte und Möglichkeiten informieren können, wäre mir all das erspart geblieben. Franziska Löhns, 28, Sozialwissenschaftlerin. Die Entscheidung war nicht leicht. Nicht wegen moralischer Bedenken, sondern weil anfangs kein eindeutiges Gefühl da war. Mir war es wichtig, unvoreingenommen in alle Richtungen zu denken und die Möglichkeiten emotional durchzugehen. Ich empfinde es als riesiges Glück, dass ich mich in einem recht sicheren Rahmen entscheiden konnte. Viele Schwangere haben diese Möglichkeit nicht. Die deutsche Gesetzgebung sagt, wir wissen zwar, dass Menschen abtreiben, aber wir machen es euch möglichst schwer. Das ist frauenverachtend. Caroline C., 46, Dozentin. Ich hatte schon 2 8-jährige Jungs. Finanziell wäre es für mich und meinen Mann mit 3 Kindern eng geworden. Emotional ist es mir nicht leicht gefallen. Es war eine Vernunftentscheidung, aber eine klare. Ich halte einen Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche ethisch für vertretbar und wünsche mir, dass er für jede Frau kostenfrei möglich ist. Gleichzeitig finde ich die Beratungspflicht wichtig, für den Fall, dass eine Frau unsicher ist, was sie tun soll. Die Entscheidung für ein Kind prägt das ganze Leben und sollte daher von jeder Frau frei getroffen werden können. Nadine Pavlou, 42, Heilerin. Der Eingriff war schrecklich. Ich war 17 und in der 11. Woche. Mir ging es damals nicht gut und ich wusste, ich kann noch nicht die Verantwortung für ein Kind übernehmen. Trotzdem fühlte ich mich wie eine Mörderin. Der Frauenarzt wollte mich überzeugen, dass es gute Unterstützung für junge Mütter gibt. Auch die beiden Berater haben 2 Stunden lang auf mich eingeredet, dass das Kind ein Recht auf Leben habe. Das war echt hardcore. Mittlerweile habe ich 3 Kinder und mit meiner Entscheidung von damals Frieden geschlossen. Sie war und ist für mich richtig. Renate Rolle, 62, Altenpflegerin. Danach bin ich sofort wieder schwanger geworden. In der DDR konnte ich einfach zum Arzt gehen, ich musste meine Entscheidung nicht begründen und fühlte mich gut aufgehoben. Nach Kind 2 und 3 hatte ich eine weitere Abtreibung, kurz nach dem Mauerfall. Das lief deutlich anders ab, da wurde man schon bewertet. Früher waren Abbrüche kein Tabu, wir haben offen darüber geredet. Keine Frau trifft diese Entscheidung aus Egoismus oder Leichtfertigkeit. Das sollte vom Gesetz respektiert werden. Es ist auch ein Abschied. Metu Sanyal, 49, Kulturwissenschaftlerin, Autorin. Als ich das erste Mal über meine Abtreibungen geschrieben habe, sagte eine Freundin zu mir, »Tu das nicht, sonst fragen sich die Leute, warum eine so intelligente Frau wie du nicht besser verhüten konnte.« Damit hat sie ein Stigma auf den Punkt gebracht. Es besteht, weil wir zu wenig über Abtreibungen reden. Sonst wüssten wir ja, dass ungeplante Schwangerschaften in einem fruchtbaren Sexualleben passieren können, weil keine Verhütungsmethode zu 100% sicher ist. Bei dem Thema gibt es oft nur zwei Standpunkte. Entweder ist doch gar kein Problem oder ist eine Katastrophe. Deshalb war es für mich so schwierig zu sagen, es war 100% richtig. Und trotzdem war es... Ja, was? Dafür hatte ich keine Sprache. Ich hatte 3 Abtreibungen. Bei der ersten war ich noch sehr jung. Der Arzt hat nur mit meiner Mutter gesprochen. Er fragte sie, ob ich Deutsch verstehe. Als sie sagte, ja, selbstverständlich, hat er trotzdem nicht mit mir geredet. Bei meiner 2. Abtreibung war unser Sohn gerade erst 1,5 Jahre alt. Mein Partner und ich haben gemeinsam entschieden. Mir war völlig klar, dass es der richtige Schritt war. Dennoch fühlte ich mich traurig. Denn es gehört auch dazu, dass man sich von der Idee verabschiedet, wie das Leben mit einem weiteren Kind wäre. Mir hat niemand gesagt, dass man sich dafür Raum und Zeit nehmen kann. Ich weiß es jetzt, aber ich wäre froh gewesen, wenn ich es früher gewusst hätte. Zu meinem Leben gehören Kinder, aber auch Abtreibungen. Und es war in allen Fällen die Entscheidung für das Leben, das ich führen wollte. Ich wünsche mir, dass wir mehr über unsere Erfahrungen sprechen, über alles, was man in der Zeit davor und danach braucht. Ein längeres Gespräch mit Mithu Sanyal hören Sie im Podcast Stern nachgefragt auf Audio Now. Adriana Beran, 28, PR-Beraterin. Bis zu meiner Abtreibung dachte ich, dass das in Deutschland kein Problem mehr sei. Doch dann fing ich an zu lesen. Der Wortlaut des Paragraphen 218 war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Man ist auf jeden Fall schuldig, wenn man die Schwangerschaft beendet. Gleichzeitig ging bei mir eine Art Film los. Bin ich ein Unmensch? Ich fühlte mich sehr unsicher und angreifbar. Ein Wochenende lang habe ich mich hingesetzt und mir nur Babysachen angesehen. Ich wollte mich gedanklich Richtung Muttersein lenken und herausfinden, ob das für mich möglich ist. Aber alles in mir hat geschrien, nein, ich will das nicht. Mit meiner Freundin Kate, die gerade ein Baby bekommen hat, habe ich eine Petition gestartet. Weg mit Paragraph 218. Wir propagieren keine Abtreibungen, wie uns gewisse Menschen unterstellen. Wir sind dafür, dass jede schwangere Person frei bestimmen kann, was für sie am besten ist. Janine Wieser, 37, Pädagogin. Vor 10 Jahren wurde ich schwanger. Für mich war klar, ich kriege kein Kind. Als ich meiner Gynäkologin sagte, dass ich einen medikamentösen Abbruch möchte, schrieb sie mir einen Namen auf und sagte, »Der macht das.« Der Arzt war ein Chauvinist. Zuerst hat er mich nicht mal angesehen, dann legte er mir einen kleinen Plastikfötus hin. So ein lächerliches Ding, rosa und mit Gesicht. Er sagte, »Sie wissen, dass Sie jetzt einen Mord begehen?« Ich war empört. Aber ich wusste, ich kann nirgendwo anders hin. Ich bin von ihm abhängig, ich muss die Klappe halten. Sonst machte er den Abbruch nicht. Also fragte ich nur, warum bieten Sie Schwangerschaftsabbrüche an und nennen mich Mörderin? Er kramte die Tabletten aus einer Schublade, warf sie mir hin und sagte, jetzt machen Sie mal. Der Abbruch selbst war unproblematisch, aber das miese Gefühl, der Situation ausgeliefert zu sein, hat mich lange beschäftigt. Ich habe vor Wut geheult. Laura Sophie Dornheim, 37, Bundeskandidatin der Grünen. Als ich von der Schwangerschaft erfuhr, habe ich mit engen Vertrauten darüber gesprochen. So wollte ich meine Entscheidung treffen Und so habe ich sie auch getroffen. Gleichzeitig war mir jedoch bewusst, falls ich einen Abbruch will, muss ich jetzt sofort anfangen, den Ablauf zu organisieren. Das war wirklich ein Gefühl der Erniedrigung. Zu wissen, ich darf nicht einfach in eine Arztpraxis gehen und sagen, ich habe mich entschieden. Ungewollt schwanger zu sein, ist für die meisten Frauen eine belastende Situation. Aber es war der behördlich auferlegte Spießrutenlauf, der diese Tage für mich fast unerträglich gemacht hat. Als ich auf dem Weg zum Beratungsgespräch in der U-Bahn ein paar Jugendliche sah, die gerade Berlin und die große Freiheit feierten, hat sich meine ganze Wut über diese Bevormundung entladen und ich musste losheulen. Eigentlich war ich immer dankbar dafür, in einem Land zu leben, in dem der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, zumindest rechtlicher Konsens ist. Aber plötzlich wurde mir klar, stimmt gar nicht. Als hätte der Artikel 1 des Grundgesetzes eine Fußnote, in der steht, das gilt übrigens nicht, wenn du ungewollt schwanger bist. Bei Pro Familia bekam ich eine Liste mit Adressen. Fast ein bisschen zwielichtig, die war mindestens schon 10-mal kopiert. Ich wollte unbedingt einen medikamentösen Abbruch. Die Vorstellung, dass mich jemand unter Narkose legt, fand ich unerträglich. Gerade weil der ganze Ablauf schon so fremdbestimmt war. Nach 10 Anläufen habe ich eine tolle Praxis gefunden. Die Ärztinnen haben danach auch meine erste und jetzt meine zweite Schwangerschaft begleitet. Zwischendrin habe ich ihnen eine große Schachtel Pralinen mitgebracht. Süße Babyfotos kriegen Frauenärztinnen ja immer. Aber eigentlich ist der Abbruch das, wofür ich ihnen viel dankbarer bin. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 830 0010. BIC WELADE 8LXXX.